das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Dass der türkische Präsident Erdogan sich schnell auf den Schlips getreten fühlt, zeigt sich auch daran, dass immer häufiger mutmaßliche Beleidiger des Präsidenten vor Gericht landen. Bisher bekamen Erdogans Zorn vor allem Türken zu spüren. Doch nun zeigt sich immer mehr, sein Ärger kennt keine Grenzen. Ein Satirebeitrag des Norddeutschen Rundfunks, mittlerweile mehr als 3 Millionen Mal im Netz geklickt, machte Erdogan offenbar so wütend, dass er einen diplomatischen Streit mit Deutschland in Kauf nimmt. Gleich zweimal wurde der deutsche Botschafter in Ankara ins Außenministerium zitiert, wegen des Videos und weil er an der Eröffnung eines Prozesses gegen unliebsame Journalisten teilgenommen hatte. Dass diese Einbestellungen des Diplomaten auch in Berlin eine Reaktion hervorrufen würde, damit musste die türkische Regierung rechnen. Heute hat sich der deutsche Außenminister tatsächlich öffentlich dazu geäußert. Zu spät, meinen einige. So oder so stellt das Machtbewusstsein des türkischen Präsidenten die Beziehungen zu Deutschland auf eine Probe. Michael Stempfle.
Ein Selfie mit dem angeklagten Journalisten Can Dündar. Sevim Dadelen von der Linkspartei hat ihn getroffen. Wie auch der deutsche Botschafter in der Türkei, Erdmann. Es war der Auftakt zu einem umstrittenen Prozess gegen Dündar und einen Kollegen von der linksliberalen Zeitung Cumhuriyet vergangenen Freitag. Mit der Anwesenheit im Gericht setzten die Deutschen ein Zeichen für Pressefreiheit. Was folgte, ist bekannt. Ein ungehaltener türkischer Staatspräsident. Das ist nicht ihr Land, das ist die Türkei. Gestern dann die Einbestellung des deutschen Botschafters im türkischen Außenministerium. Dadelen hatte auf öffentliche Kritik an Erdogan gehofft, zunächst vergeblich.
Also ich finde es schon beschämend, wenn die Bundesregierung noch nicht mal die Courage hat, wie die französische Regierung, diesen Angriff auf die Pressefreiheit seitens des türkischen Staatspräsidenten ausreichend und umfassend zurückzuweisen. Das heißt, scharf zu verurteilen und ihn in die Schranken zu weisen.
Zunächst übte Frankreich Kritik an der Türkei, heute auch die EU-Kommission. Die Sprecherin zitiert Kommissionspräsident Juncker. Teil unserer Kooperation mit der Türkei ist offen, über diese Themen zu sprechen, da wir wollen, dass die Türkei sich näher an EU-Standards heranbewegt. Und Deutschland? Hierzulande ist der Fall besonders brisant, denn Botschafter Erdmann war eine Woche zuvor schon einmal einbestellt worden.
Ein Journalist, der was verfasst.
Und zwar wegen dieses Videos in der Sendung Extra 3.
Ist morgen schon im Knast.
Am Mittag Regierungspressekonferenz. 40 Minuten dreht sich alles um die Türkei. Zwar werben die Sprecher für Pressefreiheit, doch Kritik an Erdogan wollen sie nicht üben, trotz der Einbestellungen des Botschafters.
Ist es ein Affront? Ist es kein Affront? Ist es irgendwas dazwischen? Wie steht die Bundesregierung dazu?
Ja, aber ich habe doch gesagt, wie wir das zu dem Thema Pressefreiheit stehen. Ich meine, wenn wir sagen, für uns ist das nicht verhandelbar, dann ist das doch eine Antwort auf Ihre Frage.
Außenminister Steinmeier, derzeit auf Asienreise, wird dann doch deutlicher. Noch immer keine Kritik an der Türkei, aber zumindest eine Aufforderung.
Ich finde, dass wir erwarten können von einem solchen Partner, dass er unsere gemeinsamen europäischen Werte teilt. Das gilt auch für die Meinungs- und die Pressefreiheit.
Ein Handshake mit angeklagten Journalisten als Zeichen. Der deutsche Botschafter wirbt so für Pressefreiheit. Die Bundesregierung unterstützt diese symbolischen Bilder, ohne aber die türkische Regierung öffentlich zu kritisieren.
Der Krieg in Syrien hat die größte Flüchtlingskrise unserer Zeit ausgelöst, so sagte es heute UN-Generalsekretär Ban Ki-moon in Genf und beklagte ein Wegducken zu vieler Länder vor dieser Krise. Gerade die reichen Staaten müssten sich finanziell stärker engagieren und deutlich mehr Flüchtlinge aufnehmen. Wie dringend diese Hilfe ist, sieht man an der griechisch-mazedonischen Grenze, wo im Flüchtlingslager Idomeni Tausende ausharren. Doch auch die es kurz vor der Schließung der Balkanroute noch an die mazedonisch-serbische Grenze geschafft haben, leiden. Im Flüchtlingslager Tabanovse sind sie gestrandet. Und von dort berichtet Darko Jakovjevic.
Hier ist für sie Endstation im Niemandsland zwischen Mazedonien und Serbien. Amer und sein Onkel, beide aus Aleppo, haben genau hier auf dem Boden geschlafen, ganze 3 Wochen. Sowie rund 300 weitere Flüchtlinge. Doch dann, auf einmal, wurden alle aufgefordert, dieses verschlammte Grenzgebiet zu verlassen. Vor Ort ein Aufräumdienst. Amer, 34 Jahre, ist Lehrer, kümmert sich jeden Tag um seinen 62-jährigen Onkel, der in Syrien alles verloren hat. Mehrere Verwandte, seinen geliebten Sohn, erzählt er uns, er hat kein Zuhause mehr. Seit der Flucht machte Amer ihm immer wieder Mut für einen Neuanfang in Deutschland. Doch jetzt geht das nicht mehr. Amer, seine Kinder und sein Onkel sind jetzt hier untergebracht. Ein Container im Flüchtlingscamp Tabanovce in Nordmazedonien. Betten gibt es keine, auch keine Heizung. Wie lange sie hier bleiben müssen, weiß niemand. Immer wieder verschwinden einige von hier, vertrauen sich Schleppern an. Für die Familie ist das keine Option. Wir haben Schreckliches gehört, dass manche Flüchtlinge sogar verschleppt wurden von der Mafia. Illegal weiterkommen? Nein, danke. Ich will meine Kinder beschützen. Nichts tue ich, was sie in Gefahr bringt. Bevor die Balkanroute dicht gemacht wurde, war Tabanovce ein Transitzentrum. Jetzt stecken hier etwa 1.100 Personen fest, meist Afghanen, Iraker und Syrer. Soldaten sollen für Sicherheit sorgen, haben sogar um das ganze Camp herum einen 3 Meter hohen Zaun errichtet, obendrauf NATO-Draht. Es heißt, der Zaun ist zu unserem Schutz. Mir aber gibt das zu denken. Was kommt als nächstes? Was, wenn es in einer Woche heißt, niemand mehr darf das Camp verlassen? Amer und sein Onkel halten die Ungewissheit kaum aus, erfahren dann aber von uns, dass wir mit dem Direktor des Camps verabredet sind für ein Interview. Mit ihm sprechen wollen sie dann auch. Sie sind doch der Chef hier im Camp, spricht Amer ihn an und fragt, wie es für sie weitergehen wird. Ich kann Ihnen nichts sagen. Enttäuscht sind sie auch von der EU, denn anders als Flüchtlinge in Griechenland oder in der Türkei sind sie auf EU-Gipfeln kein Thema und Mazedonien sieht sich überfordert. Ich finde, alle hier in diesem Camp sollten zurückgebracht werden in die Türkei und dort nach einer Einzelprüfung eine neue Chance bekommen. Essensausgabe am Abend. Eigentlich ist das Camp gar nicht ausgelegt für so viele, die jetzt alle von Westeuropa ferngehalten werden. Asyl beantragen wollen sie nicht im bitterarmen Mazedonien. Den Container teilen sich 3 Familien, insgesamt 11 Personen, keine Privatsphäre auf 6 Quadratmetern.
Nach den Anschlägen von Paris hatte Frankreichs Präsident einen Vorstoß gemacht, die Verfassung zu ändern. Damit ist er nun gescheitert. Mehr dazu in den Nachrichten mit Susanne Daubner.
Hollande gab sein Vorhaben, verurteilten Terroristen die französische Staatsbürgerschaft abzuerkennen, heute ebenso auf wie Pläne für eine Neuregelung bei der Verhängung des Ausnahmezustands. Sein Vorstoß hatte zu heftigem Streit in der Regierung geführt. Überdies konnten sich Konservative und Sozialisten nicht auf einen Text für eine Verfassungsänderung einigen. Im Norden von Paris ist am frühen Morgen erneut ein Flüchtlingscamp mit fast 1.000 Bewohnern geräumt worden. Die überwiegend aus Eritrea, Afghanistan und dem Sudan stammenden Menschen hatten wochenlang unter einer Hochbahnstrecke gelebt. Jetzt wurden sie auf Unterkünfte in der Region verteilt. Die Räumung verlief ohne Zwischenfälle. Es ist bereits das 2. Mal, dass an dieser Stelle ein provisorisches Lager von den Behörden aufgelöst worden ist. Österreich plant Asylschnellverfahren an seiner Landesgrenze. Das kündigte die Regierung in Wien an. Von Mitte Mai an solle binnen weniger Stunden geprüft werden, ob Flüchtlinge in das Nachbarland, aus dem sie nach Österreich gekommen sind, zurückgeschickt werden können. Eingelassen würden nur noch Schutzsuchende, die ein Anrecht auf Familienzusammenführung hätten oder denen in einem Nachbarland unmenschliche Behandlung oder Tod drohten. Mit diesem Verfahren will Wien die Zahl der Flüchtlinge deutlich senken. Zuvor hatte ein Rechtsgutachten eine strikte Obergrenze als problematisch eingestuft. Myanmar hat nach mehr als 50 Jahren Militärherrschaft erstmals wieder einen demokratisch gewählten Präsidenten, den 69-jährigen Thin Cho. Er gilt als Vertrauter von Aung San Suu Kyi. Die Friedensnobelpreisträgerin kann nicht selbst Präsidentin werden, weil ihre Söhne britische Staatsangehörige sind. Diese Klausel hatten die Generäle des Landes eingeführt. Sie bleiben auch weiterhin mächtig. Ein Viertel der Sitze im Parlament sind für das Militär reserviert.
Wenn es nach Winfried Kretschmanns Krawatten ginge, dann scheint es schon lange darauf hinauszulaufen. Grün-Schwarz. Tatsächlich sitzt der Anzug noch nicht ganz, aber immer mehr spricht dafür, dass sich Baden-Württemberg neu ins Schale wirft und dabei für eine ungewohnte Kombination entscheidet. Nach den Landtagswahlen vom 13. März wird das Land womöglich in den nächsten 5 Jahren grün-schwarz tragen, mit Winfried Kretschmann an der Spitze. Die SPD spielt jetzt keine Rolle mehr und die CDU eine kleinere als der Partner. Thomas Stephan über die neue politische Kleiderordnung in Stuttgart.
Hellwach wollen sie sein, die Senioren der CDU in Böblingen. Heute Nachmittag Wahlanalyse. Und wachen Auges sehen sie auf das, was im Ländle nun auf ihre Partei zukommt. Juniorpartner in einer von Grünen geführten Landesregierung. Die Senioren zwischen Pragmatismus und Verärgerung.
Es ist im Grunde genommen keine Liebesheirat, sondern eine Vernunftheirat. Und ich weiß nicht, ob ich noch mal CDU wähle.
Wir dürfen dann nicht in die Situation kommen, dass uns die, nachdem uns die Wähler davon gelaufen sind, auch noch die Mitglieder weglaufen. Das wäre die absolute Katastrophe.
Ich bin der Meinung, es gab keine andere Alternative.
Jetzt müssen die sehen, dass sie möglichst viel rausholen, unsere Oberen.
Also ich bin jetzt schon überzeugtes CDU-Mitglied, würde aber sagen, dass vielleicht doch der Herr Wolf sich ein bisschen zurückziehen sollte.
Der Herr Wolf? Das ist der unterlegene CDU-Spitzenkandidat und der ist nicht unumstritten. Zu wenig Demut angesichts des Wahldesasters, meinen einige in der Partei. Heute brachte Wolf die Landes-CDU auf Linie, ja zu Koalitionsverhandlungen mit den Grünen. Tags zuvor hatten er und der Landesvorsitzende Strobel mit den Grünen sondiert. Da konkurrieren zwei, kann man meinen. Und vielleicht nicht nur bei der Frage, wer zuerst durch die Tür drängt, um dem möglichen künftigen Chef Winfried Kretschmann die Hand zu schütteln. Vor einer halben Stunde der offizielle Beschluss. Koalitionsverhandlungen grün-schwarz wird wahrscheinlich. Die CDU will möglichst viel konservativen Inhalt retten, fürchtet eine grüne Umarmung, bei der ihr die Luft wegbleibt.
Wir fusionieren nicht mit den Grünen. Wir machen eine Koalition. Das ist ein Arbeitsbündnis auf Zeit.
Ein Zweckbündnis, keine Liebesheirat. Zurück nach Böblingen, das ist Thekla Walker, die Landesvorsitzende der Grünen. Sie hat hier aus dem Stand das Direktmandat geholt. Seit Jahrzehnten hatte in Böblingen die CDU das Sagen, wie im ganzen Land. Nun haben die Grünen der CDU fast überall die Direktmandate entrissen. Die Grünen strotzen vor Selbstbewusstsein.
Ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn man diese Begriffe Heirat, Verlobung oder Ähnliches in der Politik gebraucht. Ich denke, wir sollten ein Arbeitsverhältnis anbahnen, in dem es darum geht, dass man einfach diszipliniert und engagiert zusammenarbeitet. Das ist das, was die Menschen hier im Land von uns zu Recht erwarten können.
Die Senioren-CDU in Böblingen wird die Koalitionsverhandlungen begleiten, hellwach, wie immer. Einige hier fordern sogar, dass die Parteioberen das Koalitionsergebnis doch bitte schön den Mitgliedern zur Abstimmung vorlegen sollen. Mancher in der Parteispitze dürfte gerade das fürchten.
Während sich also die CDU in Baden-Württemberg in die Rolle des Juniorpartners zu fügen scheint, werden auch im benachbarten Rheinland-Pfalz die Farben neu gemischt. Hier allerdings darf Schwarz nach dem Willen der Wahlsiegerin, der alten und wohl auch neuen Ministerpräsidentin Malu Dreyer, nicht mitspielen. Die SPD hängt nach wie vor an den Grünen, dem bisherigen Partner. Aber weil es nicht mehr für eine Mehrheit reicht, muss nun ein Dritter ins Spiel kommen. Da bleiben die Gelben. Die FDP hat zwar die bisherige Mainzer Koalition vor allem geärgert, aber jetzt will sie auch dabei sein. Christoph Pietsch.
Der Landtag von Rheinland-Pfalz war schwarz-gelb, rot, rot-gelb, rot-grün. Und jetzt stehen die Zeichen auf Ampel. Rot, gelb, Grün. Das ist neu in Rheinland-Pfalz. Das gab es in Deutschland erst zweimal auf Landesebene. Das könnte Schule machen.
Ich glaube schon, dass wir die berechenbaren Jahrzehnte der Nachkriegszeit nicht mehr bekommen mit den großen Volksparteien, bei denen allenfalls ein kleinerer Partner gebraucht wird, sondern dass wir in Zukunft uns daran gewöhnen müssen, dass wir Dreierbündnisse ganz unterschiedlicher Couleur bekommen werden.
Rot, Gelb, Grün, SPD, FDP und Grüne. Heute in Mainz Auftakt einer möglichen Ampel. Offizieller Beginn von Gesprächen. Das Ziel, ein Koalitionsvertrag.
Für uns alle ist das hier jetzt Neuland, was wir machen, ne? Und das ist auch spannend.
Spannend. Schließlich sind Spannungen programmiert. Grüne und Liberale trennen vieles, ideologisch, inhaltlich. Wirtschaft, Energie, Infrastruktur. Trotzdem grünes Licht aus beiden Lagern.
Für mich gehört das in schwierigen Zeiten, in denen sich auch die Parteienlandschaft ganz offensichtlich verschiebt, zur Verantwortungskultur dazu, dass man unter demokratischen Parteien miteinander über Inhalte spricht.
Die Ampel, für die FDP in Baden-Württemberg keine Option. Die Liberalen in Rheinland-Pfalz wollen es wagen. Es ist die Chance, wieder mitzumischen. Die FDP zuletzt deutschlandweit ohne Regierungsverantwortung auf Landesebene. Gemeinsam mit Rot und Grün reicht es zu einer knappen Mehrheit.
Das ist natürlich ein Wagnis. Auf der anderen Seite, knappe Mehrheiten führen zur innerparteilichen Disziplinierung. Das weiß man aus Erfahrung. Aber die Alternative wäre, dass die AfD zur stärksten oppositionellen Kraft würde in Rheinland-Pfalz. Und das wünscht man sich sicherlich auf keiner Seite.
Die neue politische Farbenlehre, wohl auch wegen des neuen politischen Gegners. Die AfD in Rheinland-Pfalz klein halten, ein gewichtiges Motiv für die mögliche Ampel.
Ich habe am Wahltag schon gesagt, dass für mich eine große Koalition immer nur Ultima Ratio sein kann, ganz grundsätzlich. Und mit dem Wissen, dass die AfD dann auch noch die stärkste Oppositionspartei im Landtag wäre, fordert uns das erst recht, nochmal auch im staatspolitischen Sinne wirklich zu schauen, dass diese Koalition zustande kommt.
Brücken bauen im politischen Rheinland-Pfalz. Die Zeichen stehen auf Ampel, wenn auch nicht ganz freiwillig.
Die neue Farbenlehre im Koalitionspoker, kommentiert Clemens Bratzler vom Südwestrundfunk.
Nein, das werden keine Liebesheiraten. Stattdessen sollen sich in Mainz und Stuttgart nun Parteien das politische Ja-Wort geben, die sich bis vor kurzem noch heftig bekämpft haben. In Rheinland-Pfalz quält sich die FDP mühsam in Richtung Ampelkoalition. In Baden-Württemberg empfinden es viele CDU-Mitglieder als Höchststrafe, demnächst voraussichtlich Juniorpartner der Grünen zu sein. Der Koch wird zum Kellner, der Feind zum Freund, das alte Lagerdenken hat ausgedient und das nicht nur im Südwesten. Jetzt sind Politiker gefragt, die sich mutig und verantwortungsvoll diesen neuen Gegebenheiten stellen und die dafür sorgen, dass aus dem Wählervotum handlungsfähige Koalitionen werden. Deshalb ist es richtig, dass die rheinland-pfälzische FDP den Mut beweist, mit SPD und Grünen über ein Dreierbündnis zu verhandeln. Und deshalb ist es ebenso richtig, dass sich die baden-württembergische CDU den Realitäten stellt. Auch wenn der krachend gescheiterte Spitzenkandidat Guido Wolf vor der Wahl ein grün-schwarzes Bündnis unter Winfried Kretschmann ja noch kategorisch ausgeschlossen hatte. Klar, regieren wird nun ungemütlicher, riskanter für alle Beteiligten. Und wie stabil die neuen Koalitionen werden, kann noch niemand sagen. Es wird sehr darauf ankommen, dass am Ende der Verhandlungen alle Parteien ihren Anhängern ein paar hübsche Trophäen präsentieren können und dass in den Verträgen mehr steht als faule Formelkompromisse. Dann allerdings können auch Vernunftehen gut funktionieren und am Ende sogar beständiger sein als so manche Liebesheirat.
Clemens Bratzler kommentierte. Wie stark die Wucht der Zerstörung bei den Anschlägen auf die Brüsseler Metro und den Flughafen war, das sieht man auf Bildern wie diesem, das heute veröffentlicht wurde. Die Wucht hatte aber nicht nur die Anschlagsorte erfasst, sondern das ganze Land. Gut eine Woche danach ist man auf der Suche nach einem Stück Normalität, doch die mag nicht einkehren. Denn während zunächst die Trauer im Vordergrund stand, geht es jetzt um die Aufarbeitung des Geschehens. Die Kritik an den Behörden, sie habe im Vorfeld mehrere Hinweise auf die späteren Attentäter nicht verfolgt, wird immer lauter. Derweil versuchen die Opfer, mit dem, was passiert ist, irgendwie klarzukommen. Anim Staud.
Francesco Caledda, seit 9 Jahren in Brüssel. Er arbeitet im Europaviertel, 2 Minuten zu Fuß von der Metrostation Malbeek. Francesco war über Ostern in seiner Heimat in Sardinien. Heute sein erster Arbeitstag. Um 6 geht er zur Metro, wo er vor einer Woche den Horror nach dem Attentat sah. Hotelangestellte hatten für die Helfer Stapel von Handtüchern gebracht als provisorisches Verbandsmaterial. Das Erste, was ich sah, das war so ein Kontrast zwischen diesen weißen Handtüchern und den Menschen voller Blut. Francesco liebt Brüssel. Brüssel ist mein Zuhause, sagt er. Ich glaube nicht, dass ich die Leute um mich herum jetzt anders anschaue. Aber ich habe gemerkt, dass die Leute mich und auch andere anders anschauen, ob man eine Tasche dabei hat oder etwas unter der Jacke. Der Brüsseler Flughafen, wo die ersten 2 Bomben explodierten, ist noch immer geschlossen. Vor dem Atomium am Stadtrand warten Fluggäste auf einen Bus, der sie zum Flughafen Frankfurt bringen soll.
Ich habe versucht, herauszufinden, wie das jetzt funktioniert mit meinem Ticket. Ich habe 4-5 Tage lang angerufen, aber niemand hat geantwortet unter der Nummer auf der Website. Unterdessen wurde bekannt, auch der Sitz des belgischen Ministerpräsidenten im Zentrum der Hauptstadt wurde offenbar als mögliches Anschlagsziel von der Brüsseler Terrorzelle ausgespäht. Von der Regierung der Niederlande mussten sich die belgischen Behörden heute weitere Kritik anhören. 5 Tage vor den Brüsseler Anschlägen, sagte der niederländische Justizminister Van der Steur, hätte die niederländische Polizei den belgischen Kollegen Informationen weitergegeben, die vor dem kriminellen und terroristischen Hintergrund der Brüder El-Bakawi gewarnt hätten. Die belgische Seite aber bestreitet das. Francesco Caledda ist auf dem Weg nach Hause. Wie immer wird er den 59er Bus nehmen. Es ist nicht klar, ob alle Beteiligten dieser Attentate gefasst sind. Wir haben deshalb Angst, dass noch einmal etwas passieren könnte. Wenn er jetzt morgens aus dem Haus geht, sagt Francesco, dann hat er nicht mehr die Gewissheit, am Abend auch unversehrt zurückzukommen.
Kommen wir zurück nach Deutschland. Die deutschen Städte und Gemeinden konnten im vergangenen Jahr wegen der starken Konjunktur deutlich mehr Steuern einnehmen. Noch einmal Nachrichten mit Susanne Daubner.
Der Überschuss erreichte 3,2 Milliarden Euro, nachdem es im Vorjahr noch ein Defizit gegeben hatte. Allerdings weist das Statistische Bundesamt darauf hin, Ausgaben für die Unterbringung von Flüchtlingen seien im vergangenen Jahr noch nicht verbucht worden. Die Kommunen selbst sagen, der Überschuss sei zu gering, um Schulden abzubauen und genügend Geld für die Infrastruktur zu haben. Durch eine technische Panne sind in der vergangenen Woche manche Zahlungen per EC-Karte doppelt abgebucht worden. Der Finanzdienstleister Telecash, der für Händler Zahlungsterminals betreibt, bestätigte entsprechende Medienberichte. Nach Angaben des Branchenverbandes der deutschen Kreditwirtschaft bekommen alle Kunden die Fehlbeträge in den nächsten Tagen gutgeschrieben. Das Problem sei bundesweit aufgetreten, das genaue Ausmaß aber nicht bekannt. Der Handelskonzern Metro will sich bis Mitte nächsten Jahres in 2 unabhängige Unternehmen aufteilen. Nach Angaben des Düsseldorfer Unternehmens sollen das Großhandelsgeschäft und die Elektroniksparte voneinander getrennt werden. Die Konzernführung versicherte, für die mehr als 220.000 Beschäftigten werde dies positive Effekte haben. Mehr zu den Plänen jetzt von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Abspaltungen und Neuausrichtungen von Unternehmen sind ein beliebtes Mittel der Problemlösung. Die Energieversorger gehen diesen Weg und nun wohl auch der Handelsriese Metro. Und so könnte das dann aussehen. Das Großhandelsgeschäft Metro Cash & Carry sowie die Lebensmitteltochter Real würden abgespalten und in eine neue Gesellschaft übertragen. Die heutige Metro AG würde dann nur noch aus der Elektroniktochter Media Saturn bestehen. Damit gäbe es eine klare Aufteilung. Dadurch sollen 2 stark positionierte Marktführer in ihren jeweiligen Sektoren entstehen. Soweit der Wunsch. Anleger scheinen dieser Linie übrigens einiges abgewinnen zu können. Es ist lange her, dass die Aktie von Metro so positiv gesehen wurde. Plus 11,5%. Seit 2011 hat das Metro-Papier allerdings 49% eingebüßt. Eine klare Aufteilung des Konzerns könnte also durchaus helfen. Die Chefs würden bei dieser Neuausrichtung, sofern sie kommt, übrigens nicht ausgetauscht. Beide würden ihre bisherigen Zuständigkeiten behalten.
Die Börsen zeigten sich heute im Aufwärtstrend. Der DAX legte um 1,6% zu und schloss bei 10.047 Punkten. Der Dow Jones kletterte um 0,5% auf 17.717 Zähler.
Man kommt nach Hause. Ein Fenster steht offen, die Schubladen und Schranktüren sind geöffnet und der Inhalt liegt verstreut auf dem Boden. Einbrecher im Haus. Ein Fremder, ganz nah. Das ist ein echter Schock. Den materiellen Verlust ersetzt vielleicht die Versicherung, doch was bleibt, ist die Angst. Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist in den vergangenen Jahren dramatisch gestiegen. Über die Ursachen und was man dagegen tun kann, Demian von Osten.
Engelskirchen in Nordrhein-Westfalen ist eigentlich ein sicherer kleiner Ort. Doch in den vergangenen Monaten wurde hier mehrfach eingebrochen. Auch Helga Schneider wurde einmal Opfer von Einbrechern. Zusammen mit anderen Anwohnern informiert sie sich heute, wie man sich schützen kann.
Sie hatten Schmuck von mir weg, meinem Mann Schmuck weg. Ja, und die Türe kaputt, ne? Das war dann so ein Schaden von ungefähr 3.000 Euro. Ich habe in der Nacht kein Auge mehr zugetan.
Der bundesweite Trend von steigenden Einbrüchen, auch hier ist er spürbar. Mehr als 167.000 Mal haben Einbrecher laut Gewerkschaft der Polizei im vergangenen Jahr zugeschlagen. So oft wie seit den 90er Jahren nicht mehr. Wolfgang Baldes von der Polizei in Köln hat früher selbst Einbruchsfälle bearbeitet. Er weiß, wann Häuser und Wohnungen besonders gefährdet sind.
Es gibt ganz klar drei Dinge, die der Einbrecher will. Er will schnell in die Wohnung rein. Er will möglichst schnell etwas Wertvolles finden, etwas Kleines, was er am Mann auch gut transportieren kann und dann wieder unerkannt im Straßenbild verschwinden. Deshalb haben wir auch hauptsächlich Einbruchszeiten zwischen den Nachmittagsstunden und möglicherweise 22 Uhr.
Baldes und seine Kollegen versuchen, die Bürger zu warnen. Die Botschaft: bei Abwesenheit Türen verriegeln und Fenster schließen. In der Fußgängerzone zeigen Polizisten, wie leicht ein Einbruch passieren kann. Und im Internet veröffentlicht die Polizei Karten, in welchen Stadtteilen besonders häufig eingebrochen wird. Maßnahmen wie diese sind bitter nötig, denn in Nordrhein-Westfalen stiegen die Einbrüche vergangenes Jahr um fast ein Fünftel. Auch Hamburg und Niedersachsen sind vom Anstieg stark betroffen.
Nach unseren Erkenntnissen haben wir es hier überwiegend mit bandenmäßig strukturierten Vorgehen internationaler Gruppen zu tun, überwiegend aus Südosteuropa, die die Infrastruktur nutzen, sehr schnell nach Nordrhein-Westfalen kommen, sehr schnell in den Ballungsgebieten sind und dann nach der Tat auch die Autobahnen nutzen können, um zu verschwinden.
Oft mit Diebesbeute wie dieser, entdeckt von der Dortmunder Polizei, als sie eine Einbrecherbande überführen konnte. Der Fund eine Ausnahme, denn nur jeder siebte Einbruch in NRW wird aufgeklärt. Helga Schneider hat nach dem Einbruch eine stabilere Balkontür einbauen und das Badezimmerfenster vergittern lassen. Trotzdem weiß sie:
Die Fenster sind nicht ganz so sicher, das ist ja auch eine Kostenfrage. Und wir sind Rentner und dann ist es immer ein bisschen eng mit dem Geld, ne?
Laut Polizei sind deshalb auch aufmerksame Nachbarn wichtig. Im beschaulichen Engelskirchen ist das aber vielleicht einfacher als in einer Großstadt.
Für die Ureinwohner, die Aborigines, ist der rot leuchtende Uluru mitten in der zentralaustralischen Wüste ein heiliger Ort, um den sich viele spirituelle Geschichten ranken. Tausende Touristen pilgern jedes Jahr ins Herz Australiens und genießen den prachtvollen Anblick des als AS Rock bekannten Wahrzeichen des Kontinents. Schon bei normalem Licht ist dieses Naturschauspiel grandios. Doch das gilt erst recht, wenn der 350 Meter hohe Felsen von tausenden kleinen Lichtern umgeben ist. Der britische Lichtdesigner Bruce Munro pflanzte mitten in die australische Wüste 50.000 solarbetriebene LED-Leuchten und ließ diese, von Mark Pigtall fotografisch in Szene gesetzte, fantastische Märchenwelt entstehen. Wenn Sie also eine Australienreise planen, ab Freitag lässt sich dieses Lichtermeer ein Jahr lang bestaunen und durchwandern. Und wir kommen zu Claudia Kleinert. Mehr Licht wäre ja auch bei uns mal wieder ganz schön, oder? Ist denn ein Hauch Frühling in Sicht?
Ja, Pina, das bekommen wir hin. Also vor allem am Wochenende und morgen sogar schon im Süden Deutschlands. Und dazu steigen auch die Temperaturen an. Also nicht nur Licht in Form von Orange durch die Sonne, sondern dann werden wahrscheinlich auch die ersten Pflanzen richtig schön blühen und die Bäume ausschlagen. Also Frühling ist im Anmarsch. Morgen allerdings bekommt erstmal nur der Süden was davon ab. Mit kräftigem Föhn kann es am Alpenrand bis zu 24 Grad warm werden. Im Norden kommt dagegen noch kalte Luft an. Und diese Luftmassengrenze hier, die liegt genau über uns. Und die sorgt in den höheren Lagen morgen Nachmittag Abend sogar noch mal für ein bisschen Schnee und im Flachland für örtlich kräftigen Regen. Das heißt, morgen sehr unterschiedliche Temperaturen. Dort, wo die Front liegt, gerade mal 5 bis 10 Grad. Im äußersten Süden mit Föhn 20 bis 25 Grad, da kommt auch schon die warme Luft an. Und im Norden 10 bis 15 Grad. Und hier in diesem Streifen 5 bis 10 Grad, da gibt es dann oberhalb von 500 bis 600 Metern gegen Spätnachmittagabend, so von der Eifel über den Harz, später auch im Erzgebirge, also in den Mittelgebirgen, die eine oder andere Flocke. Jetzt in der Nacht bleibt es bei Regen. Der kommt aus Südwesten, legt sich dann quer über Deutschland. Vielleicht ist auch mal ein einzelnes Gewitter dabei. Im Norden meist trocken und auch im Süden sind zumindest gelegentlich die Sterne zu sehen. Und die Temperaturen sinken dann bis morgen früh auf Werte zwischen 8 und 5 Grad. 0 Grad da, wo es eben längere Zeit auch mal aufklart. Morgen Vormittag Sonne im Süden, ab und zu mal sonnige Auflockerungen auch im Norden und über der Mitte dichte Wolken. Hier regnet es immer mal wieder, auch im Laufe des Nachmittags. Immer wieder nass. und zwar von Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz rüber bis nach Sachsen. Im Süden reicht es dann mal für ein einzelnes Gewitter, sonst sonnig. Und im Nordwesten kommt auch immer mal wieder die Sonne raus. Die Temperaturen steigen bis zum Nachmittag in diesem Regenband eben auf 5 bis 10 Grad, haben wir eben gesehen. Und am Alpenrand bis zu 24 Grad mit kräftigem Föhn. Der Wind dazu eben im Süden aus südlichen Richtungen aus den Alpen heraus. Und da ist er stark, ansonsten meist schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die nächsten Tage deutlich freundlicher. Am Freitag zieht der letzte Regen ab. 11 bis 14 Grad, Samstag dann mehr Sonne für alle. Und das bei Werten von bis zu 22 Grad.
Dankeschön, Claudia Kleinert. Ja, das war's von uns. Jetzt sehen Sie den Dokumentarfilm Seeblind, der wahre Preis der Frachtschifffahrt. Und gegen 0.25 Uhr meldet sich Sven Lorig mit dem Nachtmagazin. Wir sind dann morgen wieder für Sie da. Bis dahin.